Ganz banal ausgedrückt möchte ich zeigen, es geht auch langsam. Es verschwindet im Alltag. Es muss ja, es wird immer schnell, 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 schnell. Ich erlebe das auch hier ein bisschen so, muss ich sagen.
Zeit für Langsamkeit, der Podcast aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Herzlich willkommen. An diesem Mikrofon ist wie immer Alexander Willig und wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende dieser ersten Staffel dieses Podcasts. Und um das Ganze nochmal ein wenig abzurunden, habe ich heute nochmal die drei Gesichter, wie ich immer so sage, dieses Theaterlabors bei mir, nämlich Wolfgang Keuter, Gianni Sato und Antje Orentat. Und wir wollen heute nochmal ein wenig den Bogen spannen über das, was wir in den letzten Folgen schon über Slow Acting vor allen Dingen gelernt haben und erfahren haben über die Arbeit hier am Theaterlabor. Und wir möchten heute nochmal so ein bisschen auf die Grundlagen des Ganzen eingehen, auf die Wurzeln des Ganzen und vielleicht auch nochmal erfahren, wie ihr überhaupt zu dieser Methode gekommen seid und was sozusagen die Hintergründe dabei sind. Ich grüße euch drei erstmal ganz herzlich. Ich finde es schön, dass ihr alle drei nochmal da seid. Das ist ein schöner Anlass dafür.
Okay.
Hallo.
Hi.
Dann fange ich mal mit Wolfgang am besten an. Wir haben ja schon ein bisschen was über Slow Acting erfahren. Was sind die Wurzeln des Slow Acting? Woher kommt das Ganze? Worauf basiert es vielleicht auch gewissermaßen?
Ja, die Wurzeln liegen ganz, ganz klein in meiner Kindheit. Das, was ich damals erlebt habe, ich weiß nicht, ob ich das so mitteilen darf. Ich habe so den Eindruck, es heißt dann wieder, na ja, also der spinnt, nicht? Oder der Junge war sehr früh schon neurotisch.
Wir lassen uns einfach mal ganz unvoreingenommen drauf ein.
Genau, tatsächlich ging es mir eigentlich so, wie es später den Autoren des absurden Theaters gegangen ist. Die wurden erst einmal so als Sonderlinge bezeichnet und nicht ernst genommen, bis dann eben durch Beckett der Durchbruch gelang. Aber nochmal zurück in meine Kindheit. Wenn ich so zurückfühle, dann war ich nicht unbedingt ein Kind, das große Freude hatte am Dasein, am Leben. Ich hatte große Freude, wenn ich irgendwo auf der Wiese lag und den Käfern stundenlang zugucken konnte oder bin auf dem Land groß geworden. Wir waren evakuiert. Ich erinnere mich an Motive, die vielleicht niemand nachempfindet. Kann. Da gab es in meiner Erinnerung heute noch eine Steinmauer, vor der ich so als etwa Zweijähriger stand. Und wenn ich mir das anschaute, was da geschah an dieser Steinmauer, dann war das nicht unbedingt das, was sichtbar war, sondern ich glaube, ich habe da, vielleicht kann man sagen, Energien oder Strömungen wahrgenommen, die andere eben nicht sahen. Ich habe oftmals darauf aufmerksam gemacht, was gerade an dieser Steinmauer so unglaublich ist. Aber das war dann immer so, dass das eben nicht gesehen wurde, was ich sah. Kurz und gut, ich habe irgendwann Impulse wahrgenommen und ich wusste lange Zeit nicht, woher die kamen, diese Impulse. Nach einer Weile konnte ich sie einordnen und nannte sie dann, das sind Eingebungen, die etwas ganz Bestimmtes von mir wollten.
Was denn zum Beispiel?
Ja, das sind Dinge, die wahrscheinlich du kennst und die wir hier alle kennen, nicht? Dass man zum Beispiel auf dem Bürgersteig nicht auf diese Ritzen treten darf, nicht? Mhm. Das sind ja alles Dinge, die viele Kinder kennen und die einen ganz, ganz, ganz tiefen Ursprung haben, der verloren gegangen ist. Zum Beispiel, das ist etwas, was wir alle kennen, die wir hier sitzen, glaube ich. Es hieß dann aber auch so, du musst jetzt mal ganz, ganz langsam gehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin ganz langsam gegangen und es geschah Ungeheuerliches in mir. Ich fühlte mich auf einmal rundherum wohl. Darum war es selbstverständlich, dass ich diesen Eingebungen auch gerne gefolgt bin. Denn außerhalb dieser Taten, nicht außerhalb dieses Handelns, das mir eingegeben wurde, erschien mir das, was um mich herum geschah, als nicht besonders lebenswert, auch nicht liebenswert. Also erlebte ich sehr früh, es gibt die Welt der Erwachsenen, die mich überhaupt nicht interessierte. Und es gibt eine Welt, die hat damit nichts zu tun. Auch als ich dann in die Grundschule kam, alles das, was mir da erzählt wurde, langweilte mich zu Tode. Es interessierte mich überhaupt nicht. Aber was mich interessierte, waren diese Vorgänge, nicht, die aus mir jemand anderen machten. Sehr lange bin ich diesen Eingebungen gefolgt, nicht nur steh mal 5 Minuten, rühr dich nicht. Und in dem Moment, wo ich das tat, erlebte ich mich in einer ganz anderen Weise da zu sein. Es war tatsächlich ein anderes Dasein, nicht, was mich da erreichte. Und alle Versuche, das kundzutun, davon zu erzählen, nicht, die endeten immer in einer Katastrophe. Also man kann sich gut vorstellen, wie dieser Junge dann genannt wurde. Aber ich bin da durchgekommen. Mich hat all das, was sozusagen die Bildungswelt nennt oder Bildungsgänge, die haben mich nach wie vor nicht interessiert. Und es lag dann irgendwie auf der Hand, dass ich zu der Theaterschule in Düsseldorf immer wieder hingepilgert bin, weil Theaterschule, da hatte ich so den Eindruck, da geschieht genau das, was ich als Kind erlebt habe, wenn ich diesen Eingebungen gefolgt bin. Und so wurde dieses Haus für mich sowas wie ein Mysterienhaus. Also bei mir hatte das immer alles gleich diese Qualität. Und es war nicht einfach damit zu kommunizieren.
Das heißt, wir haben ja schon gesehen, also die Ideen, die auch hinter Slow Acting stehen, die haben ihre Wurzeln schon auch in deiner Kindheit, in deinem ganzen Leben eigentlich schon und haben dich von Anfang an begleitet. Du hast auch gerade schon mal also diesen Schritt von diesen Erfahrungen in der Kindheit zum Theater dann geschildert und hast da schon auch diesen Begriff des absurden Theaters erwähnt. Ich nehme mal an, das war etwas, was du vielleicht erst später entdeckt hast, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Erfahrungen, die du gemacht hast und dem, was eigentlich das absurde Theater bedeutet. Vielleicht kannst du ganz grob mal umschreiben, was dieses absurde Theater eigentlich genau ist.
Das absurde Theater spielte auf der Theaterschule gar keine Rolle. Im Gegenteil, da wollte man gar nichts von wissen. Also Ionesco oder Beckett, das war alles Quatsch. Ja. Es war eine sehr naturalistische Vorgehensweise. Ich habe da mitgemacht. Ich habe die Ausbildung gemacht an der Theaterschule und merkwürdigerweise auch sehr schnell und gut die Prüfungen bestanden. Das waren so die ersten, sagen wir mal, Erlebnisse, wo ich den Eindruck hatte, ja, es hat doch einen Sinn irgendwie, dass ich bin. Ne? Sonst war das ja alles nicht so gut gelaufen. Aber an der Theaterschule wurde das, was so abgelehnt wurde, immer so im Allgemeinen, das wurde plötzlich als Begabung dargestellt. Also der Junge ist begabt. Ich hörte das zum ersten Mal. Das baute mich sehr auf.
Du hast ja gerade schon diese Sinnfrage angesprochen, das so absurde Theater ja, glaube ich, im Kern beschäftigt. Was hat es damit auf sich?
Ja, das absurde Theater zeigt eigentlich genau das, was meinem Erleben schon als Kind sehr nahe gekommen ist. Also, dass es nicht darum geht, etwas Natürliches auf die Bühne zu bringen. Es geht nicht darum, natürliche Abläufe zu zeigen. Es geht nicht darum, den Alltag auf die Bühne zu bringen. Und das war für mich also eine Offenbarung, nicht? Dass so Leute wie Beckett eben damals Warten auf Godot. Ich habe das gelesen und ich habe das intellektuell überhaupt nicht verstanden. Aber ich habe ganz tief in mir begriffen, das ist es, worum es geht. Genau das, was dieser Mann da zeigt auf der Bühne und wie er es zeigt, das liegt mir. Das ist meine Welt. Nicht die bürgerliche Welt, nicht das naturalistische Theater, das Abstrakte, das nur Angedeutete und auch zu zeigen, letzten Endes müssen wir uns alle der Sinnfrage stellen. Und ich gehe davon aus, dass es die meisten Menschen gar nicht tun, so weit gar nicht gehen, sondern wie Goethe das sagt, das ist die Pforte, an denen jeder gern vorüberschleicht. Mhm. Und ich wollte aber das begreifen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das war meine Suche. Und da mir ja das Theater das nicht geben konnte, es gab so Momente auf der Bühne, wo ich das erleben hatte, so jetzt ist es wieder da. Jetzt bin ich nicht mehr nur dieser Wolfgang Keuter, sondern jetzt werde ich zu jemand anderem, der ich vielleicht immer schon war, der in mir ist, der sich aber noch nie wirklich auszeugen oder ausprägen konnte. Also suchte ich noch nach etwas anderem, das war dann die Meditation. Und durch diese Zen-Meditation, die ich auch ein bisschen exzessiv betrieben habe, bin ich natürlich, das ist ja vielleicht auch der Sinn der Meditation, mir sehr viel näher gekommen, vielleicht meinem Wesen näher gekommen. Aber ich bin noch in der Meditation, das klingt jetzt auch wieder großartig. Ich glaube, ich bin auch dem Wesen der Welt näher gekommen. Also es geht mir um das Wesen, um das Wesentliche, das ich auf die Bühne bringen möchte. Und das ist eben das, was das absurde Theater im Grunde genommen auch immer gezeigt hat.
Vielleicht haken wir da an der Stelle mal ein und geben mal an Gianni und Antje weiter, die ihr ja auch an Projekten beteiligt seid. Gianni vor allen Dingen durch Kostüm- und Maskenbildnerei, Antje natürlich auch zum Beispiel durch die Lichttechnik. Wenn wir jetzt schon erfahren haben, also beim Slow Acting und beim auch absurden Theater geht es darum, eben den Alltag sozusagen gerade nicht auf die Bühne zu bringen. Wie kann man das denn vielleicht aus Sicht von Masken- und Kostümbildnerei zum Beispiel, Gianni, unterstützen? Wie kann man das genau realisieren vielleicht auch?
Das kann man gut. Also mir fällt jetzt da ein, wir hatten bei einem Projekt, das war Ein leichter Schmerz von Pinter, einer der absurden Theaterleute. Da geht es darum, dass in einem Cottage ein Ehepaar lebt und auf einmal ist am hinteren Ende des Zaunes ein Streichholzverkäufer. Der steht da nur rum bei Wind und Wetter und tut nichts und bringt dieses Ehepaar komplett durcheinander. Wie zeigt man so eine Figur? Und da wir ja das Absurde in unseren Inszenierungen ja sehr schätzen, habe ich für diesen Mann für diese Figur ein sehr eigenwilliges Kostüm entwickelt. Also der war komplett in Rot gewandet. Der hatte ein stehendes Stirnband in Rot auf dem Kopf und er hatte ein rotes, asiatisch anmutendes Gewand an mit so einer Art Kimono-Kragen und eine weite rote Hose im Stile von japanischer Hakama. Darüber hatte er einen Reifrock aus einem roten, glitzernden Bühnenvorhang genäht, das dasselbe Rot war. Der hing an riesigen Hosenträgern und vorm Bauch hatte er einen roten Bauchladen, in dem nichts drin war. Und als Maske geschminkt war er eben auch sehr verfremdet. Das war eine weißgrundige Maske, die sehr deutliche Augenbrauen zeichnete und einen etwas überzeichneten roten Mund. Und so stand er da. Und so kann man so eine absurde Figur des Streichholzverkäufers, oder so haben wir den damals einfach gezeichnet. Und wenn dieser Mann, diese Figur hatte noch rote Geta an, das sind so japanische Schuhe, die auf Holzklötzen stehen. Die hatten wiederum auch kleine Glöckchen drin, dass wenn sich der bewegt hat, klingelte jeder Schritt. Und wenn der geschickt ging, und dann wirkte das so, als wenn diese Figur schwebte, weil der Rock ja überdimensional groß war. Der hatte einen Durchmesser von 1,20 Meter, 1,30 Meter und ja, war eine spannende, absurde Erscheinung.
Ja, das war das Tolle, nicht, dass diese Figur eben in der Schwebe war. Der war ja auch die ganze Zeit in Bewegung. Er umkreiste ständig dann das, was zwischen dem Ehepaar da abspielte, förmlich so wie ein Fußgänger der Luft, ne? Und wir wissen ja auch gar nicht, ob die Figur tatsächlich da war oder ob das Ehepaar diese Figur projiziert hat. Und das war eine ganz großartige Idee mit diesem Reifrock. Da war unglaublich auch so ein Metallreifen drin. Es hat ja auch was Derwischartiges. Ne? Dieses in der Schwebe bleiben, diese Figur war ja nicht, wahrscheinlich gar nicht realistisch. Das war klasse.
Und eine Spezialität bei Pinter ist ja, dass der in all seinen Stücken eigentlich immer zwei, drei Figuren hat, die in einem engen Raum leben und über das reden, was draußen geschieht. Also ob sei es zum Böse oder Gut oder was auch immer. Aber es ist immer ein enger Raum, wo von draußen irgendein Einfluss kommt. So wie eben in dem Stück eben dieser Streichholzverkäufer, der diese heile Welt massiv durcheinander bringt.
Ja, das ist ja immer bei Pinter eben eigentlich scheinbar realistisch, aber es geschieht immer etwas ganz Unheimliches. In dieser bürgerlichen Welt geschieht etwas ganz Unfassliches. Und das ist eben wirklich auch typisch für das Theater, für diese Theatergeschichte, dass da immer etwas ist, was unfasslich ist.
Ja, ich glaube, das war ein schönes Beispiel, an dem man auch dieses Überzeichnen von so einer Figur vielleicht ganz gut nachvollziehen und sich bildlich vorstellen kann. Jetzt würde ich mal gerne Antje fragen, als jemand, der eben noch nicht diese lebenslange Erfahrung vielleicht mit diesem Slow Acting und auch mit absurdem Theater hat. Als du das erste Mal sowas auf der Bühne gesehen hast, wie hat das auf dich gewirkt?
Oh je. Musste diese Frage sein, Alexander. Ich habe jetzt mit Lichtfragen gerechnet.
Ja, da können wir auch gleich noch drüber reden.
Okay, da bin ich froh. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Stück hieß. Es ist mir jetzt etwas peinlich mit dem großen Christian. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Helft mir mit dem Titel.
Das Stück hieß Horizont.
Genau, da siehst du, wie unbedarft ich da auch reingegangen bin. Ich habe meine Mühe gehabt zu verstehen, was dieses Theater mir sagen möchte und was dieses Stück mir zeigen soll. Aber ich habe es ganz frei einfach erstmal mir angeguckt und habe mir mein eigenes Bild gemacht dazu, ohne zu versuchen, das zu verstehen, was auf der Bühne passiert. Weil ich glaube, das hätte ich auch gar nicht geschafft. Ich habe die Kostüme genossen, ich habe den Ausdruck genossen und gut und Punkt. Und die Ruhe und die Stille und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das fand ich sehr gehaltvoll.
Das heißt, man muss auch gar nicht anfangen zu interpretieren oder anfangen zu verstehen als allererstes, sondern man kann sich auch erstmal von dieser Langsamkeit, von dieser Stille erstmal umgeben lassen und vielleicht auch das auf sich wirken lassen. Ich glaube, also das so zumindest ging mir es, wenn ich mal etwas gesehen habe, dass das gar nicht häufig auch in dieses Interpretieren hineinführt, sondern man erstmal sich sozusagen darauf einlässt. Und das fand ich das wirklich Interessante daran.
Aber gerade bei diesem Stück war das Experiment, dass wir einen Aikido-Menschen, einen jungen Mann, der das seit Ewigkeiten machte, macht Karate seit 15 Jahren und lehrt es auch. Und wir hatten ihn eingeladen mit den beiden Schauspielern eben nur diese Karate-Gebärden einzusetzen. Denn das gehört auch zum Slow Acting, dass alle persönlichen, privatpersönlichen Bewegungen und Gebärden, ja, dass darauf verzichtet werden muss und eben vor allen Dingen so universale Gebärden nicht eingesetzt werden müssen, damit die Person immer mehr verschwindet und daraus dann eben eine Überperson wird oder sowas. Und hier haben die alle sich in Karate-Bewegungen und Gebärden bewegt und ausgedrückt. Ich fand das ein ganz spannendes Experiment. Nur die beiden Schauspieler hatten sich dann irgendwie, die hatten plötzlich Beziehungsprobleme. Und leider hat sich das dann auf die Proben und nachher auch auf die Aufführung. Sie haben alles perfekt gemacht, aber es fehlte eben die Strahlung, die Ausstrahlung durch diese Krise, in der sich die beiden befunden haben.
Dann hattest du, Antje, ja gerade schon mal über Licht kurz sprechen wollen, nachdem wir ja darüber gesprochen haben, was Gianni sozusagen aus Kostüm- und Maskensicht dazu beitragen kann. Welche Rolle hat denn das Licht in so einer Aufführung, in so einem Projekt und wie kann das Licht vielleicht auch zu diesem absurden Theater, zu diesen Ideen des Slow Acting dann auch beitragen?
Also sicherlich nicht so, wie ich vermutet habe, als ich das erste Mal da oben saß. Und vielleicht auch viele denken, was das Licht macht. Also ich habe am Anfang gedacht, naja, ich muss möglichst viel ausleuchten. Ist ja auch toll, ne? Du hast ja alle Möglichkeiten. Wir haben so viele Scheinwerfer, ausleuchten, hell machen, beleuchten. Und dann habe ich aber durch eine kluge Hand Giannis erfahren, dass es eben so gar nicht ist. Und auch durch Zurufe von Wolfgang unten, viel zu hell. Es ging nicht darum, alles hell zu machen, sondern durch wenig Licht Akzente zu setzen, die eben das, was die Figuren darstellen möchten, unterstützt und nicht ausleuchtet. Das war eine Erfahrung und das musste ich wirklich üben, weil dieses Licht machen, anmachen, hell machen, ist erstmal so der Impuls, das zu tun. Aber dann auch den Mut zu haben, wie du, ich erinnere mich, Wolfgang, du hast oft von unten nach oben gerufen. Die können auch ruhig mal im Schatten sein. Das habe ich nicht verstanden am Anfang. Aber dass das eine Wirkung hat auf die Spielenden, vor allen Dingen aber auch auf die Zuschauenden, das musste ich lernen. Das heißt also, mein Lernen war wenig, punktuell und unterstützend für das Geschehen auf der Bühne. Das finde ich einfach so großartig. Mir wird auch irgendwie gerade wirklich wieder so warm ums Herz, weil ich halt Erinnerungen habe an Stücke, die ich schon miterleben durfte, wie Wandlung 21 und wie sicherlich das Licht nicht die Hauptrolle, aber auch eine entscheidende Rolle spielte. Und das ist einfach unendlich kostbar, was mit wenig erreicht werden kann. Durch das Licht, aber vor allen Dingen eben auch durch Bewegung, durch wenig Bewegung, durch wenig Worte, durch Sparsames, was das für eine Wirkung hat, ist für mich eigentlich so, das begleitet eigentlich den ganzen Prozess des Schauspielentstehens hier auf unserer Bühne. Auf anderen ist es sicherlich ganz, ganz anders.
Aber sind in jedem Fall Dinge, die ineinander greifen. Also es ist natürlich sicherlich auch bei anderen Arten des Theaters so, aber gerade hier ist es wichtig, darauf zu achten, dass das ineinander greift. So, das höre ich da jetzt so ein bisschen raus.
Ja, ich finde das auch immer ganz wunderbar, zum Beispiel, wenn wir so das Training machen, nicht? Und ich komme dann hier rein und du hast dann irgendwelche Farben auf die Bühne gesetzt. Am Anfang habe ich gedacht, also bitte, das ist ja furchtbar. Ups. Diese Farbkreise nicht, das geht überhaupt nicht. Damit so kann ich nicht arbeiten. Oh. Und dann habe ich gedacht, na gut, es ist entstanden, nicht? Antje hat das bewusst oder unbewusst getan. Ich akzeptiere das mal jetzt. Und ich könnte jetzt gar nicht mehr, ich wollte jetzt gar nicht mehr darauf verzichten, nicht? Aber ich weiß nicht, weiß auch gar nicht, ob du da aus einer Vorstellung heraus vorgehst oder ob du das intuitiv machst. Es ist jedenfalls jetzt sehr, ich finde es ist sehr, sehr unterstützend. Und ich gehe mal davon aus, dass du, so wie auch ich, vieles wirklich einfach aus dem Kontakt mit dem Unbewussten entstehen lässt. Und das ist heute für mich ein ganz wichtiges Element geworden. Also ich müsste mich sehr umstellen, wenn du plötzlich darauf verzichten würdest.
Musst du nicht. Ja. Danke für die Rückmeldung.
Das heißt, es sind auch Elemente, die dann in der Gestaltung dieses Bühnenbilds, dieses Lichtes auch erscheinen, die, glaube ich, auch so ein bisschen stellvertretend für das stehen, wofür eigentlich Slow Acting steht. Wolfgang, du hast ja eben schon so ein bisschen die Wurzeln davon erläutert. Wir haben aber auch schon mal in einer vergangenen Episode angedeutet, dass es da um zwei Welten geht, die sich gegenüberstehen und dass das Slow Acting gewissermaßen eine Mission hat, was diese zwei Welten angeht. Kannst du das nochmal schildern, vielleicht auch sagen, was diese zwei Welten eigentlich genau sind?
Ja, das ist einmal die raumzeitliche Welt und einmal die überraumzeitliche Welt. Und angezweifelt wird oder über die gar nicht gesprochen werden darf, nicht? Das ist ein Bereich, der ist tabu, davon wollen viele gar nichts wissen, bis mal eben jemand diese Erfahrung macht. Also ich habe da wirklich, verspüre wirklich deine Mission in mir. Ganz banal ausgedrückt möchte ich zeigen, es geht auch langsam. Es verschwindet im Alltag. Es muss es wird immer schnell, 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 schnell. Ich erlebe das auch hier ein bisschen so, muss ich sagen. Ja, das möchte ich rüberbringen, diese Langsamkeit, dann auch diese Momente der Stille. Das war ja diesmal sehr ausgeprägt in unserem Stück mit der Christa, die ja nun wirklich eine ganze Weile auf dem Stuhl saß und zeigte, was ihr Lebensinhalt geworden ist. Das ist eben die Meditation durch einen Bruch in ihrem Leben. Und es geht mir auch um eine ganz andere Art. Ich weiß nicht, ob du warst dabei, ob du das auch mitbekommen hast, dass es um eine ganz oder um eine sehr andere Art des Atmens geht. Nicht? Das ist eine spezielle Art des Atems, die mit dem Zwerchfell zu tun hat, die dadurch auch eine langsamere Sprechweise hervorruft. Das sind alles Dinge, die möchte ich, bitte hört es euch an, schaut es euch an. Wir müssen nicht ständig Text haben. Horcht mal hin. Ein Satz, wenn der immer wieder kommt, er kommt ja immer wieder ein bisschen anders. Horcht einfach hin. Das ist auch so etwas, was nicht im Programmheft auftauchen würde, nicht? Aber lernt wieder hinzuhören. Ja, das ist, für mich war das auch wieder beeindruckend, nicht? Immer wieder die gleiche Sätze zu hören auf der Bühne von der Christa, die bei mir jedenfalls auch immer wieder neu angekommen sind. So Langsamkeit, eine andere Art zu sprechen, viele Wiederholungen, privat, persönlich immer mehr zurücktreten, vielleicht zu einer Chiffre werden. Ja, oder ich nannte das eben schon Überperson. Meine Mission besteht darin, zu zeigen eben, dass wir einmal natürliche Menschen sind, dass wir unser Ursprung aber nicht nur im Natürlichen liegt, sondern auch im Geistigen liegt. Und dass wir damit eben zwei Welten angehören. Das ist einmal die raumzeitliche und die überraumzeitliche Welt. So einfach ist das.
Du hast gerade Christa erwähnt. Gemeint ist Christa Brunhuber, eine Schülerin, könnte man vielleicht sagen, von euch, oder eigentlich eine langjährige Schauspielpartnerin vielleicht auch, die schon sehr lange mit euch arbeitet und, soweit ich weiß, auch Gründungsmitglied dieses Vereins war. Mit ihr zusammen habt ihr, um jetzt mal vielleicht abschließend das Ganze mal an einem Beispiel noch ein bisschen deutlicher zu machen, wie eben das genau aussehen kann auf der Bühne. Mit ihr zusammen habt ihr ihr habt es, glaube ich, auch Experiment genannt, ein Slow-Acting-Experiment entwickelt. Wie ist es dazu gekommen oder wie ist diese Idee entstanden überhaupt, Wolfgang und Gianni?
Ja, Christa arbeitet mit uns seit, glaube ich, über 35 Jahren zusammen, nicht? Und Christa hat an ganz normalen Theaterworkshops zunächst teilgenommen, bis es dann eben ins Slow Acting übergeht. Das ist ja auch ein Teil dieser Methode, dass man es am Anfang sich ausspielen kann und dass man alles Mögliche auch ausprobieren kann. Da kann man also sich auch von mir aus so privat persönlich verhalten, wie es gerade geht. Aber es soll eben die Menschen, die da zu mir kommen sollen, eben frei werden erst einmal, nicht? Und sich ausdrücken lernen und so weiter und so weiter. Da hat Christa auch Teil dran genommen. Und ich weiß noch, bei einer Improvisation, die eben auf den Kern zielt, trat die Christa zum ersten Mal auf die Bühne, eine schüchterne junge Frau, die da auf der Bühne stand und die, weil wir mit Rhythmen vorher gearbeitet hatten, auf einmal einen Rhythmus schlug und in diesem Rhythmus mehrere Male in die Gruppe hineinrief: Ich will zum Verrecken kein Engel mehr sein. Ja, das war ihr Durchbruch, nicht? Die war eben sehr unterdrückt und war immer brav und fromm und wurde auch erzogen, nicht? Genau, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, nicht? Diese langweilige Welt. Und da hatten wir sie. Das war für sie ein Durchbruch. Und da kam sie an Tiefen heran. Da ahnte sie etwas. Es gibt noch etwas anderes als das, was ich biografisch geworden bin, ne? Und auch das gehört zur Slow-Acting-Idee dazu. Wir sind nicht nur die biografisch gewordenen, nicht? Wir haben immer auch nochmal etwas wie einen Mythos hinter uns, den es herauszufinden gilt. Das ist mit Christa gelungen und sie ist sehr viel auch, hat viel in Inszenierungen dann auch mitgemacht und ist über dieses langsame Spiel, über Slow Acting, hat sie dann zur Meditation gefunden. Ich habe sie in den ersten Anfängen begleitet bei der Zen-Meditation. Und dann hat sie später, glaube ich, auch woanders noch Meditationskurse besucht. Aber sie gehört ähnlich wie ich zu den Menschen, die ein starkes Verhältnis zur Meditation haben und eben auch zu dem meditativen Spiel, das Slow Acting auch ist. Und das ist eben so, dass, wenn ich nochmal von meiner Mission sprechen darf, ja, das eben zu zeigen, nicht? Wir sind nicht nur Bürger dieser Welt, wir sind auch Bürger einer anderen Welt. Und das zeige ich vielleicht bei jetzt.
Ein neues Projekt, das ihr angegriffen
habt. Ein neues Projekt, das jetzt in etwa 14 Tagen beginnt. Das ist mir eben klar geworden, als wir hier über Verschiedenes gesprochen haben, dass ich wahrscheinlich einen Teil oder einige Szenen in einem ganz natürlichen oder naturalistischen Spielstil zeigen lasse, um dann da wieder herauszugehen und dann eben stark in die Verfremdung zu gehen. Und das ist das Eigenartige, dass diese Verfremdung uns nämlich nicht entfernt von dem, was wir sind, sondern im Gegenteil, dass über die Verfremdung wir uns die Chance haben, uns in einer anderen Tiefe oder in einer echten Tiefe zu begegnen, da wo es wirklich wesentlich ist und wo wir ganz eigenes, wo unser ganz eigenes, unsere ganz eigenen Begabungen stecken. Wir werden ja immer nur in den Begabungen unterstützt, die den Eltern passen oder die gerade eben auch ins Gesellschaftliche passen. Und es wird ja nicht das unterstützt, was vielleicht nicht unbedingt ins Konzept passt, aber doch eine Begabung aufweist.
Bei dem, was du gerade über Christas Arbeit geschildert hast, habe ich tatsächlich so ein paar Parallelen erkennen können, vielleicht auch zwischen euch beiden. Also wie sozusagen die Brücke geschlagen werden kann von eigenen Erfahrungen, von einem eigenen Wunsch vielleicht auch über diese Ausdrucksarbeit zu etwas ganz Neuem, zu einer ganz neuen Erkenntnis oder zu einem ganz neuen Leben, wenn man das so ganz groß formulieren möchte, vielleicht auch. Ich glaube, das ist ein sehr schönes und sehr anschauliches Beispiel dafür, wie so ein Weg aussehen kann von jemandem, der eben zu euch kommt und mit euch gemeinsam arbeitet.
Vielleicht kurz zu diesem Projekt, Slow Acting Experiment mit der Christa. Da war ja deine Frage vorhin, wie das entstanden ist. Hintergrund hat Wolfgang gerade wunderbar mitgeteilt und entstanden ist es konkret. Christa hatte einfach nach allerlei Ausflügen, sie lebt jetzt in der Nähe von Gütersloh, den Wunsch, wieder mal ein Projekt hier mitzumachen. Und wir haben aktuell keines ausgeschrieben und dann hat sie einfach gesagt, sie hätte ein Thema, das sie gern bearbeiten möchte und dann haben wir einen zeitlichen Rahmen uns ausgesucht, der bei ihr passt, der bei uns passt und da war sie eben über einen Zeitraum von 4 Wochen hier und in diesen 4 Wochen wurden 3 Wochen intensiv gearbeitet und 1 Woche war Pause. Und in diesem Zeitrahmen ist dieses Projekt entstanden. Da hat sie mit Wolfgang diese Figur entwickelt, die quasi eine Zeitreise durch ihre Biografie war. Und zum Ende bin ich dann auch noch mit meinen Kostümen reingekommen. Da haben wir aus dem Fundus geschöpft, der hier vorhanden ist. Und dann haben wir es eben auch auf Video aufgezeichnet, damit wir es immer wieder zeigen können, weil es einfach auch ein besonderes Werk ist.
Zu dem Zeitpunkt war Christa am Stadttheater in Gütersloh und ich, das finde ich eben so interessant, dass sie fühlte sich da wohl, auch hat auch große Freude gehabt an der Arbeit mit dem Regisseur, aber sie wollte eben, sie hatte große Sehnsucht nach dem Slacking-Stil. Und das fand ich so schön, dass es nicht so war, dass sie nichts anderes zu tun hatte, nicht? Sondern sie war bereits engagiert am Stadttheater und fühlte sich da auch wohl. Aber wie sie immer sagte, sie wollte nochmal auftanken.
Ich glaube, das ist eine sehr schöne Geschichte, die dahinter steht und die, glaube ich, auch sehr für eure Arbeit spricht und für das, was eben auch Menschen bei euch sozusagen finden und erleben können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Anlass, nochmal über solche Projekte auch im Einzelnen zu sprechen und auch über diesen Verlauf, den finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend, den so ein Projekt nimmt, wo sich eben zum Beispiel so eine Figur entwickelt, wo sich Maske und Kostüm entwickeln und viele andere Dinge, was auch ein Vorgehen ist, was eben sehr für diese Methode des Slow Acting spricht und für eure Arbeit spricht. Dann belassen wir es dabei erstmal für diese Folge. Wir haben schon sehr, sehr viel gelernt jetzt über den Ursprung des Slow Acting, aber auch über die Mission, die du, Wolfgang, verfolgst. Und ich glaube, das ist ein schöner Ausgangspunkt auch nochmal für weitere Gespräche darüber, wo wir nochmal an einzelnen Beispielen das Ganze etwas besser beleuchten können. Dann möchte ich zum Abschluss wie immer noch kurz hinweisen auf alle weiteren Informationen, die es so gibt, auf natürlich die Webseite von Wolfgang, wo auch nochmal sehr viel mehr über Slow Acting zu erfahren ist, eben www.slow-acting.de. Und natürlich, wie könnte es anders sein, auch möchte ich hinweisen auf die Webseite des Theaterlabors, theaterlabor.nrw, wo eben der Spielplan zu finden ist, wo aber auch die aktuellen Workshop-Termine und alle weiteren Informationen und natürlich auch mehr zum Thema Slow Acting zu finden ist. Da natürlich auch, wie immer, die Gelegenheit, sich für den Newsletter anzumelden, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ebenso wie auch gerne der Hinweis auf die sozialen Medien, auf Instagram, theaterlabor.traumgesicht. Ich danke nochmal euch dreien, dass ihr bei mir wart und so aktiv euch an dieser Diskussion, an diesem Gespräch beteiligt habt. Damit verabschieden wir uns für diese Folge dieses Podcasts Slow Acting, Zeit für Langsamkeit hier aus dem Theaterlabor Traumgesicht in Düsseldorf. Ich sage nochmal danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn wir Sie und euch für die nächsten Folgen begeistern können. Bis dahin, eine gute Zeit. Musik.